Willkommen im Influence-Podcast. Wir sprechen über das Trendthema der Stunde, KI im Influencer-Marketing. Mein heutiger Gast ist Mike Martin, ein Top-Experte in diesem Bereich und er vereint beide Welten, genau das, was wir heute brauchen. Mike bringt jahrelange Erfahrung aus der Marketingwelt mit, unter anderem war er CMO bei Oatsum. In den letzten Jahren hat er sich aber außerdem intensiv mit der Entwicklung und dem Einsatz von KI beschäftigt. Mittlerweile ist er selbstständiger Berater in diesem Bereich und unterstützt Unternehmen dabei, die neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu verstehen und richtig zu nutzen. Und wir wollen heute alles, nur keinen neuen Laber-Podcast abliefern, das verspreche ich euch. Es wird konkret. Wo ist KI heute wirklich hilfreich und kann euch Mehrwerte liefern, wenn es um euer Marketing geht? Welche Arbeitsschritte können beispielsweise übernommen werden? Wo ist die KI aber vielleicht auch noch nicht ausgereift genug? Wir teilen außerdem eine ultimative Tool-Liste. Das ist ein echtes Goodie. Denn weit über ChatGPT hinaus gibt es viele, viele tolle Seiten und Programme, die ihr kennen solltet. Virtuelle Influencer dürfen natürlich auch nicht fehlen und wir beleuchten außerdem die Chancen und Risiken, die KI für Unternehmen, Creator und Agenturen mit sich bringt, also versuchen auch die unterschiedlichen Player und Akteure mit in den Blick zu nehmen, sodass sich jeder von euch darin wiederfinden kann. Es wird sehr spannend und ich kann euch sagen, Mike hat wirklich tiefgreifendste Insights und richtig handfeste Tipps mit dabei. Die Folge lohnt sich für jeden Marketer. Ich bin super dankbar, dass ich ihn im Podcast begrüßen durfte und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Interview mit Mike Martin. Hi Mike, ich freue mich sehr, dass du im Influence-Podcast zu Gast bist. Willkommen.
Ja, vielen Dank, Alina. Ich freue mich mega und bin sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast.
Wir sprechen heute zum Thema KI im Influencer-Marketing. Ich fände es mal super spannend zu hören, wie jemand zu diesem Thema kommt, weil es ist ja so der Hype in der Branche, gleichzeitig auch trotzdem, obwohl so viel passiert ist, noch relativ jung und deshalb für unsere Hörer einmal, die dich noch nicht kennen und ich habe dich ja auch schon in anderen Rollen erlebt. Was ist denn bisher so dein Weg gewesen und wie hast du dann jetzt zu diesem Thema gefunden?
Ja, ich versuche es mal ein bisschen chronologisch aufzubauen, weil es tatsächlich ja ein sehr Nischenthema ist. Ich habe einen generalistischen Werdegang gehabt, also immer im Bereich Wirtschaft, BWL. Ich würde sagen, ich habe eine ganz gute Schule durchlaufen, verschiedener Marketing- und Sales-Positionen, hauptsächlich in der FMCG-Branche. Habe selbst zweimal gegründet. Die spannendere Gründung, würde ich sagen, war im Bereich Climate Tech, wo wir eine Software gebaut haben, die es Unternehmen eben möglich macht, hauptsächlich im E-Com- und Fashion-Bereich, CO2-Fußabdruck zu messen und den zu reduzieren. Letzte Position, die ich hatte, war Head of Marketing oder CMO bei Oatsum, einer gesunden Frühstücksalternative. Und jetzt die Frage KI und Marketing und Influencer-Marketing, wie komme ich dazu? Ich habe 2017 das erste Mal mich mit dem Thema KI befasst, nämlich beim Schreiben meiner Masterarbeit im Bereich Technology Adoption. Also warum werden neue Technologien angenommen und was sind die Faktoren dafür? Und ich hatte, wie viele andere auch, 2022, als im November ChatGPT dann auf den Markt kam, so ein bisschen das Gefühl, oh krass, ich beschäftige mich eigentlich viel zu wenig damit. Und jetzt hatte ich Ende letzten Jahres, also 2023 und Anfang diesen Jahres gesagt, ich muss da wieder rein. Das Thema wird extrem relevant. Es geht jetzt um die Integration dieser Technologie und habe mich dann halt eben extrem reingefuchst und da so ein bisschen den Bogen gespannt, dass ich jetzt eben Firmen berate im Bereich Marketing, KI-Integration.
Und was würdest du sagen, was hat dich da in den letzten Jahren neben dieser ChatGPT-Neuerung so am ehesten an dem Thema fasziniert? Also was ist es so, was du gerade daran besonders spannend findest?
Ja, es deckt sich eigentlich mit den Ergebnissen meiner Masterarbeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war, wenn du eine Arbeit geschrieben hast, dann hieß es immer, ja, was kam denn dabei raus? Und dann so, ja, es kommt drauf an. So, ne? Und man konnte das irgendwie nicht so beschreiben. Bei mir kamen so ein paar klare Sachen raus damals, nämlich, dass der wichtigste Punkt beim Adoptieren oder Annehmen einer neuen Technologie ist, dass sie Mehrwert schafft, also in Form von du wirst effizienter, du sparst Kosten, du wirst produktiver und dass sie integrierbar ist in bestehende Technologien. Also alles, was irgendwie so eine Art seamless Nutzung angeht, das sind die spannenden Themen. Und das ist auch tatsächlich das, was mich dann so gecatcht hat, dass man mit Large Language Models, also Sprachmodellen wie ChatGPT und anderen, eben dieses Phänomen irgendwie hat, dass man irgendwas eingibt und man kriegt sofort eine sehr gute Antwort. Und das ist eigentlich so das Phänomen, was ich im Bereich KI sehe und warum ich auch glaube, dass das ein langfristiger Trend ist. Nicht wie zum Beispiel die NFT-Blase oder andere Trends, die wir so in den letzten Jahren hatten.
Ja, das bringst du sehr gut auf den Punkt. Ich glaube, das kann auch jeder in seinem privaten Leben so ein bisschen überprüfen, dass es nicht nur im Job einen Unterschied macht, wenn du zum Beispiel viel mit Textverarbeitung zu tun hast, sondern auch bei so Alltagsfragen. Also ich habe zum Beispiel schon super oft mit ChatGPT über meine Zimmerpflanzenpflege irgendwie diskutiert oder mir da Tipps geben lassen. Also bei allen möglichen Sachen, wo man mal Input braucht und auch so einen Expertenrat, ist das irgendwie jetzt so auf einmal der Gesprächspartner, den man da angreifen kann. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen verschiedenen Tools und Möglichkeiten. Mhm. Aber ja, es fasst sich seamless ein und gibt Mehrwerte an unterschiedlichsten Stellen. Wir wollen jetzt einmal den Blick auf KI im Marketing werfen und speziell auch wirklich die Influencer-Branche in den Blick nehmen und da ja einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen, weil ich glaube, es ist ein riesiger Hype natürlich um das Thema entstanden und man bringt ultra viele Beispiele oder Themen irgendwie heran und führt sie heran, wo KI bereits Effekte erzielt oder auch wichtig wird. Aber wir wollen jetzt wirklich mal schauen, was ist denn jetzt gerade wichtig und was kann man vielleicht auch noch so ein bisschen auf die Watchlist setzen und erstmal abwarten. Mhm. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt ein Marketer bin, was sind die relevantesten Entwicklungen oder Themen, die ich im Blick haben sollte?
Ich versuche das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, mal ein bisschen Kontext zu geben. Du hast eben das Wort Hype verwendet. Es gibt ja den Gartner Hype Circle, ne? Also Hype Cycle, und Gartner ist ja ein Marktforschungsinstitut, berät Unternehmen. Wenn man so guckt, wo steht generative KI da, dann sind wir eigentlich über den Peak, das ist die zweite Phase dieses Hype Cycles, sind wir eigentlich schon drüber. Bedeutet, das erste Momentum und die Erwartungen sind mega hoch gewesen und jetzt flacht das Ganze so ein bisschen ab. Und das Thema im Bereich AI, was mehr abgeht, ist so das Thema Automatisierung, also so AI-Agents. Das ist einfach so aus der Studienlage heraus. Generell kann man auch sagen, dass das Thema KI im Marketing super relevant ist. Also McKinsey hat eine Studie gemacht und festgestellt, dass generative KI einen Trillionen Dollar Impact auf die globale Weltwirtschaft hat. Woher kommt dieser Trillionen Impact? Eigentlich aus vier Branchen und eine davon ist eben Marketing und Sales. Also generell kann man schon sagen, KI im Marketing, krasser Use Case. Du hast ja jetzt die Frage gestellt, was sind so die Entwicklungen im Influencer-Marketing? Und da würde ich ganz klar sagen, ein Thema ist natürlich das Thema Content-Erstellung und Optimierung. Gibt es diverse Studien zu, auch wieder McKinsey, Deloitte, Salesforce, die alle sagen, das ist das Hauptthema, einfach weil es zu mehr Effizienz und Produktivität führt. Das Zweite, was ich sehe so als Entwicklung, ist etwas, was wir ohnehin als gute Marketeer schon immer machen sollten, nämlich Datenanalyse, und zwar das aber auf so ein Next Level heben, also bessere Datenanalyse und dadurch dann eben noch eine Zielgruppen genauere Ansprache. Ich glaube, dafür ist KI extrem gut, einfach weil sich große Datenmengen auswerten lassen. Und das Dritte, ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen, diese Automatisierung von Prozessen, in die Richtung geht's jetzt mehr. Also du kannst, selbst wenn du nicht programmieraffin bist oder codest, gibt es da mittlerweile No-Code-Tools wie zum Beispiel Make.com oder so, die Content-Erstellung auch automatisieren lassen. Und das ist halt ein Game-Changer, wo ich später vielleicht auch noch das ein oder andere Beispiel gerne nennen würde. Aber das sind so die Sachen, die ich sehe. Natürlich virtuelle Influencer und so weiter, Hype-Thema, werden wir wahrscheinlich später auch nochmal zu kommen, wie da so der Status ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es macht voll Sinn, wenn wir uns das mal so ein bisschen Step-by-Step vornehmen und einfach mal die einzelnen Aspekte so wirklich begutachten. Ich habe erlebt in den Gesprächen in der Marketingblase, ich glaube, das kennt jeder, da sind erstmal alle so sehr hyped. Es gibt ganz viele LinkedIn-Beiträge dazu. Es wird alles so super positiv besprochen. Wenn ich dann aber Talkshows gucke oder auch in so typische, ich weiß auch nicht, so Bürgerdialogsformate gucke, da ist ja KI auch häufig so ein Bedrohungsthema. Ne? Wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen Precht im Ohr, der dann davon gesprochen hat, wie viele Jobs man verliert. Sagen wir jetzt mal ganz mal provokant gesprochen. Wer verliert denn im Influencer-Marketing seinen Job durch KI, würdest du sagen? Oder sollte sich mal langfristig Sorgen machen?
Ja, ich hoffe nicht wir beide, aber ich nehme das auch total wahr, ne? Also so auch in der in familiären Bubble, Freundesbubble, auch alle immer so, oh, das ist ja voll gefährlich und die Entwicklung da und werden wir alle ersetzt. Also es ist schon so etwas, was man durchaus in der Gesellschaft wahrnimmt. Es gibt eine Studie dazu, wie Marketier darüber denken, die sagen, ich glaube so 50-60% der Marketier sagen, sie verspüren Druck, sich im Bereich AI auskennen zu müssen. Und das nehme ich halt auch total wahr. Habe ich ja gesagt, 2022 hatte ich schon das Gefühl, scheiße, ich verliere hier voll den Anschluss. Und ich glaube, das geht vielen so, einfach weil diese Technologie so über uns weggerollt ist. Und ich glaube, jeder hat auch schon Tools genutzt, so ist es nicht. Also man wehrt sich nicht dagegen, aber es ist halt immer noch eine Technologie, die super neu ist. Ne? Mehr als 60% aller Firmen nutzen KI erst innerhalb des letzten Jahres. Also das ist schon das immer noch ein neues Thema. Wenn du jetzt fragst, naja, wie sieht da die Job-Situation aus? Also gibt es ja diesen einen Hype-Satz, der auch, glaube ich, der am häufigsten genannte Satz auf dem OMR-Festival war, so KI wird dir nicht deinen Job nehmen, aber jemand, der KI nutzt, tut es so. Und ich würde dem Ganzen schon zustimmen. Ich glaube, was viele nicht wissen, man sagt ja immer so KI eher als Unterstützung und Ergänzung menschlicher Arbeit. Es gibt eine richtig krasse Studie, die besagt, dass Ärzte, die so Diagnosen machen von Patienten, die war, das war Stanford, Michigan University und so weiter, haben sich halt mehrere Universitäten zusammengetan. Ärzte, die Zugang zu ChatGPT hatten, mussten Diagnosen machen und Ärzte einfach ohne künstliche Intelligenz. Und da hat man dann gesehen, dass die mit ChatGPT 77% ja, Quote hatten im Sinne von, ne, und die ohne 73. Und jetzt würde man sagen, das ist ja nur ein minimaler Unterschied. Und jetzt kommt eigentlich das Krasse. Wenn man einfach nur ChatGPT für die Diagnose genommen hätte, wäre man auf 92% gekommen. Das heißt, die Ärzte, die Zugang zu der Technologie hatten, haben das mit ihrer Diagnose verschlechtert. Und das finde ich halt krass. Das heißt, man könnte so die Hypothese aufstellen, eigentlich macht KI unsere Arbeit und wir als Mensch sind die Unterstützung oder die Ergänzung. Also das ist etwas, was ich ultra krass fand, als ich das herausgefunden habe. Ja.
Also sollte man teilweise gegebenenfalls die KI auch wirklich machen lassen und man selbst ist nur noch der Übersetzer in die reale Welt oder der Transformer sozusagen in Action.
Ja, genau. Oh je,
wow. Gut, das ist auf jeden Fall ein spannendes Finding. Andere Branche, aber auf jeden Fall noch relevantere Ergebnisse, die da erzielt werden, wenn wir jetzt über Diagnostik sprechen. Dann lass uns mal in das erste Schwerpunktthema, das du auch schon als relevante Entwicklung eingestuft hast, reinblicken und KI für Content-Erstellung mal näher beleuchten. Ich glaube, das ist das Feld, was ich auch am offensichtlichsten sehe vor mir in meiner Arbeit und denke, boah, ja, ich glaube, x Jahre, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei, da können wir uns gewisse Prozesse auf jeden Fall sparen. Und gerade, wenn ich jetzt so aus Influencer-Perspektive darauf blicke, hätte ich hier auch noch eine Gruppe, die sich gegebenenfalls auch Sorgen machen muss, wenn wir so über diese kleinen Content-Creatoren sprechen, ne? Die Leute, die gerade eben so diesen Hunger nach Content bei den Brands stillen und ganz viele Assets at Scale produzieren und zuliefern. Das sind wahrscheinlich Punkte, wo man sagt, okay, mit gewissen Tools, die wir heute schon in manchen Demos oder auch auf TikTok irgendwie mal so reingespült bekommen, das wird ja in Zukunft mit ein paar Klicks gegebenenfalls möglich sein und ne, viele Prozesse erleichtert. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, man kann es auch umdrehen und das Ganze positiv verpacken und irgendwie bei sich anfangen und sagen, naja, ich muss keine Angst davor haben, dass ich ersetzt werde, sondern was kann ich tun, damit ich mich anders positioniere als andere? Ich glaube, das wäre die simple Antwort darauf. Ja, also aber generell können wir da gerne mal einsteigen, was da so gute Beispiele sind für Content Creation. Nutzt du denn KI für Content Creation selbst? Also ich meine, du hast ja auch eine Personal Brand.
Tatsächlich, wenn dann natürlich Textgenerierung für meine LinkedIn-Posts beispielsweise oder wenn ich Podcast-Zusammenfassungen schreibe. Also ich nutze jetzt auch seit neuestem, aber ich kann noch nicht ganz so viel dazu sagen, Scribe. Das haben vielleicht auch manche in der LinkedIn-Bubble schon mitbekommen. Das ist gerade für Audioproduzenten wie mich ganz cool. Da kann ich einfach meinen Podcast hochladen und die KI analysiert dann das gesamte Gespräch. Das könnte ich eigentlich mit unserem Gespräch jetzt hier auch mal machen. Und schlägt mir dann 8 Schwerpunktthemen vor und dann auch schon Hooks für einen Einstieg zu einem LinkedIn-Post über diesen Audiobeitrag. Also das ist natürlich für mich als Podcaster perfekt. Ich kann dann einfach schon meine ganzen Postings, die ich zu diesem Podcast möglicherweise machen möchte, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dann von der KI schon mal so vorschreiben lassen. Aber ich würde immer noch mal drüber gehen. Also das sind so Punkte, wo ich sage, da sind schon mal erste Steps, aber es ist noch nicht in meinem Tone of Voice geschrieben. Es ist noch sehr, sehr künstlich. Das kennen wir ja. Das ist also noch nicht komplette Abnahme meiner Arbeit.
Ja, aber es ist voll der gute Use Case. Also es ist ja vom Ding her eigentlich einfach gemacht und direkt anwendbar. Und ich glaube, da muss man immer gucken, ne? So Impact-Effort-Matrix und so, was ist denn jetzt wirklich notwendig. Ich habe 2 andere Beispiele noch mitgebracht, was man machen könnte. Das eine ist, glaube ich, so das Krasseste auf der Welt, nämlich Mr. Beast. Was der in der Content-Creation macht, kann man halten von, was man will. Ne? Also er ist extrem results-based, so Get-Shit-Done-Mentality, nur A-Player und so. Und da ging ja jetzt zuletzt das PDF um, was quasi bei einer MrBeast-Produktion eben so passiert und Learnings geteilt werden. Hier ein kleiner Hack. Ich meine, wenn man sich nicht das ganze Dokument durchlesen will, kann man es auch einfach in ein Large Language Model reinhauen als PDF und sich eine Zusammenfassung auswerfen lassen. Das habe ich natürlich auch gemacht und dann nochmal so ein bisschen meine eigenen Gedanken mit einfließen lassen. Also was ich sehe bei ihm und wo KI mit reinkommt, ist eigentlich auf vier Säulen basiert. Das erste ist, er ist immer datengetrieben. Er spricht davon, er guckt auf Click-Through-Rate, das ist das erste, das zweite ist Average View Duration, das dritte ist Average View Percentage. So, und eigentlich macht er oder verbessert er diese KPIs immer durch optimierte Thumbnails, durch irgendwelche reißerischen Titel und eben der Content an sich, ne? Und da kann KI natürlich super helfen. Also du kannst AB-Vergleiche von Thumbnails machen, also ein Bild hochladen bei ChatGPT und sagen, was glaubst du denn, ist das bessere Thumbnail für meinen Use Case? Das gleiche bei den Titeln. Du kannst dir theoretisch die Top 100 Videos in deiner Nische nehmen, damit die KI anfüttern und sagen, hey, das sind super YouTube-Titel, die für Viralität sorgen. Ich möchte immer wieder Titel haben, die auf dieser Logik basieren. So, ne? Also, und dann hast du schon mal eine super einfachen Case. Und generell natürlich alles, was das Thema Brainstorming angeht, kann man natürlich KI auch als guten Spielball nutzen. Vielleicht da eine ganz gute Info. OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, hat ein neues Modell rausgebracht, das heißt OpenAI 01. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, es ist vor zwei Wochen gekommen. Und das Modell, sag ich mal, kann logische Zusammenhänge und einfach generell so komplexe Prozesse besser verstehen. Man sagt so, es denkt, bevor es handelt, also so ein bisschen menschenähnlich. Und das ist ja ideal, wenn du da halt Kontext reingibst und sagst, naja, unsere Videoproduktion muss immer extrem crazy sein. Es muss irgendwie was sein, woran man überhaupt nicht nachdenkt und für extreme Viralität sorgen. Also umso mehr Kontext man gibt, kann man das halt auch als Spielball nutzen für neue Content-Ideen. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass Mr. Beast und sein Team das auch machen. Zweites Thema ist eigentlich Datenanalyse, habe ich eben schon gesagt. Und sein Learning war, die erste Minute eines YouTube-Videos ist halt die wichtigste. Das heißt, du musst eigentlich alles darauf framen, zu gucken, wie kann ich die erste Minute interessant gestalten. Gleiche Logik wie bei TikTok und Instagram und so weiter auch, nur halt für die erste Sekunde oder erste halbe Sekunde. Drittes Thema, sein Content ist immer auf Spektakel angelegt und muss immer extrem kreativ sein. Das heißt, haben wir eben schon drüber gesprochen, könnte man das Brainstorming nutzen. Und das vierte ist, die Produktion an sich, also die Menschen, die involviert sind, die Organisation, die Drehplanung, Kommunikation, Backup-Pläne, wenn irgendwas nicht läuft, kann vorher auch alles mit KI geframed werden, auch mit vorheriger Risikoanalyse, was dann theoretisch alles so passt. Also würde ich immer nutzen, dann hast du ein 80% Framework, wie bei Pareto, und kannst dann halt immer noch für dich adaptieren, was du für deinen Projektplan anders machen musst. Aber das Resultat daraus ist halt, dass jedes neue Video, was er auf den Markt bringt, besser ist als das letzte. Ne? So, und das ist sein Credo. Und ich finde das ultra strong, was da passiert. Und nicht umsonst ist er so erfolgreich. Das ist das eine Beispiel.
Ja, das ist absolut wild, oder? Ich habe auch gesehen, dass sein, ich glaube, Head of Strategy auf der OMR dieses Jahr war und so ein bisschen gesprochen hat. Ich habe nicht wirklich, also ich habe nicht dran teilnehmen können und habe nur von Leuten gehört, ja, es war wohl ein bisschen Topline, aber in diesen PDF-Dokumenten, da steht dann natürlich das eigentliche Game. Er ist ja auch jemand, der sehr offen teilt, was seine Erfolgsstrategien sind. Ne? Und viele, merke ich auch im deutschsprachigen Raum, gucken sich das manchmal schon ein bisschen ab, das sehe ich zumindest an den Thumbnails, die sie gestalten. Aber allein da kann man, wie du richtig sagst, schon sehr viel für sich rausholen, ne? Selbst als Podcast-Producer, wie ich gerade merke.
Ja, so ein bisschen Steal with Pride, ne? Ist super schwer, alles zu kopieren, aber das ist halt das Ding. Das zweite Beispiel, du hast ja eben von LinkedIn-Textgenerierung für dich selber gesprochen. Ja. Ich kann empfehlen, sich einmal Ruben Hassid anzugucken auf LinkedIn. Der hat 2022 im April angefangen mit seinem ersten LinkedIn-Post, kommt eigentlich so aus einer Musikproduktionsbubble und hat jetzt 425.000 Follower auf LinkedIn. Also im deutschen Raum sind 50 bis 100.000 viel, so American ist das trotzdem schon noch krass, ne? Also 425.000 Follower zu haben. Was macht der gut oder was ist sein Workflow? Naja, eigentlich sind das auch wieder fünf einfache Schritte und der wie Mr. Beast teilt das auch. Also eigentlich gibt's für dich und mich keinen Grund, es nicht einfach zu machen. Und man hinterfragt sich ja immer, warum mache ich das denn eigentlich nicht? Das Erste, was er macht, ist, er die Nische, die man besetzt, machen wir mal ein Beispiel von Influencer-Marketing, fragt man einfach Google die meistgestellten Fragen. Ist ja mittlerweile immer so, wenn du irgendwas googelst, dann tauchen da die Fragen auf. So, Influencer-Marketing. Dann gehst du ins Tool Perplexity AI. Das ist auch ein Large Language Model, also auch ein chatbasiertes Tool, wo du dann die Antworten darauf bekommst, auf deine Fragen, also Influencer-Marketing. Und dann kannst du ja auch 5 Fragen nehmen und dann 5 Antworten. Und dann hat er ein eigenes Tool entwickelt, das heißt EasyGen, was darauf ausgelegt ist, den Text dieser Antworten so zu formulieren, dass es für die meiste Viralität und so weiter sorgt. Also klar, du kannst auch ChatGPT fragen und sagen, schreib mir einen viralen Post, aber er hat das halt nochmal auf die Spitze getrieben. Ist ein kostenfreies Tool für die ersten 3 bis 5 Generierungen oder so und dann musst du dafür zahlen. Aber ich meine, was du machen kannst, ist, du kannst alle seine Posts kopieren, dir ein Dokument machen und das dann reinladen und sagen, das soll halt dieser Struktur folgen. Geht ja auch, ne? Da gibt ja immer einen Workaround. Ja. So, das vierte ist dann, und da eigentlich ist da der Post dann schon dann, den kannst du posten und wenn du das Ganze anreichern willst, dann kannst du natürlich noch Karussell-Posts machen. Das heißt, du guckst irgendwie auf Pinterest nach irgendwelchen visuellen Beispielen, wie du es halt besser machen möchtest und dann Canva. Also die letzten beiden sind dann schon manueller Aufwand, dass du da eine schöne Grafik erstellst oder ein schönes Karussell, aber die Ideengenerierung ist halt so super, super simpel und eigentlich in 1-2 Minuten getan, ne? So, und was hindert dich denn daran, den Text zu kopieren und in Post on LinkedIn reinzuhauen, ne? Also das Game ist theoretisch nicht schwer und das finde ich bei ihm beeindruckend. Das Spannende ist, er hat noch 5 weitere Kanäle von realen Personen. Das ist sein Team, die bei ihm bei EasyGen arbeiten und er managt deren LinkedIn-Profile und baut die halt auch auf. Die haben auch so teilweise 5.000 bis 10.000 Follower und die gehen halt super offen damit um, dass das Copywriting einfach, ja, so Ghostwriting gemacht wird. Ich find's mega krass, macht super Sinn, sich den einfach mal anzuschauen und diesen Logiken zu folgen.
Mega, ja, das nehme ich mir auf jeden Fall auch vor. Ist ja beim Thema Personal Branding Aufbau immer das diese eine Schwelle, die man einfach überschreiten muss, um in Regelmäßigkeit zu kommen. Aber ich höre bei super vielen Menschen immer diesen Punkt, ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll. Ne? Und das ist einem dann ja an manchen Stellen schon abgenommen, muss man wirklich sagen. Weil seine Themen hat man ja häufig und Inspirationsquellen, die man dann da eingeben kann. Okay, sehr gut. Für alle Hörer, die jetzt nicht mittippen, wenn Mike diese ganzen Tools erwähnt, die werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und gleich gehen wir auch nochmal so deine Highlight-Liste durch. Also das könnt ihr dann euch direkt anklicken. Nice. Wunderbar. Wir wollen auch noch so ein paar andere Player in den Blick nehmen. Das Thema Produktionsfirmen und aber auch Marken. Wie blickst du darauf? Also man merkt, dass KI natürlich schon einen großen Unterschied macht, wenn es um die Kreation geht, sag ich jetzt mal ganz breit gesprochen. Aber was sind für dich da noch spannende Punkte, die man erwähnen muss?
Ja, also bei Marken und Produktionsfirmen, genau, ich habe ja eben gerade nur die Creator angesprochen. Also generell kann KI natürlich helfen, habe ich eben schon gesagt, Datenanalyse, Zielgruppen, genauere Kommunikation, wenn du jetzt zum Beispiel schon PDFs hast von deinen Personas oder Zielgruppen oder Texte von Newsletter-Texten, kannst du das halt adaptieren. Dieses Thema Automatisierung auch, also das sind quasi, ich glaube, jetzt Themen, die klar sind. Was spannend ist, sind halt so aufwendige Shoots, ne? Also für Videoproduktion oder Bildgenerierung. Ich glaube, hier muss sich immer dreimal hinterfragt werden, müssen wir diese Sequenz jetzt filmen und in die Natur fahren? Oder reicht es, wenn wir gewisse Sachen aus einem Endprodukt, Kampagne, Video, Bilder und so mit KI machen? Da gibt es halt extrem gute Tools, kommen wir ja gleich nochmal zu. Also Videogenerierung ist Next Level Shit so, aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo man am meisten Kosten und Aufwand sparen kann in der Bild- und Videogenerierung.
Mega. Genau, und dann wenden wir uns jetzt mal dem nächsten Paket zu sozusagen oder der nächsten Entwicklung. Du hast es schon gesagt, virtuelle Influencer. Mhm. Es ist super spannend. Ich hatte vor, ich glaube, 2,5 Jahren Podcast auch schon mal zu dem Thema mit Niyat in dem Moment. Da ging es um ja wirklich virtuelle Influencer. Wo stehen wir da gerade? Und da gab es ChatGPT noch gar nicht. Also das war irgendwie so eine Zeit gefühlt vor der KI, aber schon mittendrin. Aber ja, wie du jetzt auch nochmal so gewisse Aspekte hervorgehoben hast, habe ich gemerkt, okay, wahrscheinlich haben sich ja auch ein paar Dinge getan und es lohnt sich nochmal ein Update sozusagen durchzugeben. Wir alle kennen sie, so ein paar Namen, die hier immer wieder rumgeistern. Aber ist das jetzt wirklich schon relevant im Marketing? Ich habe da immer so meine Fragezeichen.
Ja, also was ich als erstes irgendwie empfehlen würde, ist, wenn man jetzt googeln würde oder ChatGPT'en würde und sagen würde, was sind so die Top 10 der virtuellen Influencer, dann hat Storyclash gerade eine ganz gute Liste, die ist von August 24. Ich kann ja einfach mal ein paar Namen droppen, so, ne? Also ja. Lou of Magalu ist, glaube ich, eine brasilianische Influencerin, Lil Miquela kennt man, Shudu, Nonori aus Deutschland. Aitana ging sehr krass durch die Presse, so pinke Haare von einer Agentur aus Barcelona, die Clueless heißt. Immer gibt's noch, also das sind so ein paar Namen, die man vielleicht über Jahre hinweg schon mal so ein bisschen gehört hat, sag ich mal. Und jetzt ist halt so die Frage, wo stehen wir gerade mit dem ganzen Thema? Und ich würde sagen, ich unterscheide mal zwischen den verschiedenen AI-Influencern generell. Also ich würde es so sehen, es gibt einmal diese AI-Influencer, die man vielleicht aus YouTube kennt, eben wegen dieser Aitana, die generiert wurde. So nach dem Motto, how to make money und so weiter. Also AI-Influencerin, die auch einem, ich sag mal, konventionelleren Schönheitsbild folgen, meist dann irgendwie auch von der Gesellschaft als attraktiv definiert worden sind und so Mitte 20 in aufreizender oder freizügiger Kleidung. Also ich glaube, das ist so einmal diese Kategorie und das ist unglaublich, weil diese Influencerinnen, hauptsächlich weiblich, haben so zwischen 100.000 und 1 Million Follower und es gibt mittlerweile Firmen, die sich darauf spezialisieren, so AI Virtual Influencer Accelerator Programme zu machen. Also die erklären dir, wie du dann über OnlyFans, Patreon, Fanvoo und so die Sachen kommerzialisieren kannst. Also es ist ein Trend, der super ja abgefahren ist, wo ich auch sagen würde, puh, weiß ich nicht, ob ich das unterstütze. Ja. Mhm.
Also so eine Art Inkubator für virtuelle Creator sozusagen.
Absolut. Also das ist schon echt absurd und irgendwie auch, ja, total bedenklich, ne? Das ist krass. Zweite Kategorie, die ich so sehe, ist halt diese typischen Influencer, von denen ich eben gerade gesprochen habe. Die werden meist so von Agenturen auch erstellt. Wie gesagt, Nonori gab es eine Agentur in München. Da steckt extrem viel hinter eigentlich an Aufwand. Das ist nicht mal eben so gemacht. Also da gibt's dann Motion-Anzüge, die müssen die richtigen Gesten machen. Es gibt eine Persona dahinter, die Stimme muss vorher festgelegt werden, 3D-modelliert und so. Also da steckt schon was hinter. Das ist über Jahre halt gekommen. Da gab's hinter Nonori, glaube ich, auch 10 bis 15 Personen, die sich damit beschäftigt haben. Also das war zumindest damals so. Es geht jetzt schon natürlich viel einfacher. Man sieht auch, es gibt mittlerweile die erste Miss AI, die heißt Kenzer, kann man sich auch mal angucken. Kenzer Laili ist eine Marokkanerin und auch das wurde kritisch gesehen, weil es fördert ja total so unrealistische Standards, wenn du irgendwie so künstlich irgendwie Schönheit irgendwie darstellst. Von daher super kritisch wird das gesehen. Aber es ist eine Entwicklung, die halt eben da ist, ne? Das ist so die zweite Kategorie. Und die dritte, die ich so sehe, ist eigentlich Influencer, die von der Firma heraus so aufgebaut wurden. Also ein Beispiel, keine Ahnung, die Word-Klammer. Duolingo hat doch so ein Vogel oder so, glaube ich.
Kleine Eule, genau.
Ja, oder ja. Eule, ja. Und irgendwie solche Fälle. Hier L'Oreal oder Maybelline hat damals auch eine Influencer rausgebracht, die hieß May, also so wie die Marke. Man sieht solche Entwicklungen kommen und ich glaube, das kann interessant sein, auch vielleicht für Chatbots oder so, dass man halt eben eine Person hat, die stellvertretend für die Firma immer herangezogen werden kann. Aber da gilt es halt auch irgendwie was Authentisches zu machen, ne? Und generell Authentizität gewährleisten ist super schwer. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal so zu einem Thema, weil in Deutschland ist generell schon so, dass man dem Ganzen pessimistisch gegenübersteht, wenn auch Studien sagen, dass Engagement Rates bei solchen Influencern doch durchaus höher sind als bei konventionellen Influencern, was wahrscheinlich daran liegt, dass es neuartig ist und halt irgendwie anders, ne? Und man sich damit anders beschäftigt. Ja. Also.
Nee, finde ich super spannend, weil ich glaube, das ist genau der Punkt, resoniert das bei den Followern? Ne? Was kann man mit denen wirklich erreichen? Wenn ich jetzt aus Markenperspektive darauf blicke, hätte ich halt immer so wirklich diese Bauchschmerzen. Kann ich jetzt diese künstliche Persona wirklich gleichsetzen mit einem normalen Influencer, in Anführungszeichen? Ne? Werden da dieselben Effekte erzielt oder ist es einfach nur ein Instrument, um Aufmerksamkeit zu bekommen?
Ja, ich glaube, wenn ich es machen würde, wenn ich mich dafür aktiv entscheiden würde, diese Influencerin oder diesen Influencer zu launchen, dann würde ich mir doch tiefgründige Gedanken machen, was diese Person bewirken soll. Also welche Marken möchte ich auch ansprechen? Wofür stehen gewisse Marken? Weil wenn du einmal diesen Charakter formst, dann hat dieser virtuelle Influencer halt auch wirklich eine Meinung, die zu vertreten ist. Also klar, du könntest den natürlich twisten und tweaken, aber das ist ja nicht der Sinn dahinter und wirkt ja dann eben total unauthentisch. Was ganz spannend ist, es gibt eine Firma, die heißt Leet, L-E-E-T, oder wird 1337 geschrieben. Für mich die krasseste Firma auf dem Markt, ist aus Amerika, kennt man in Deutschland noch gar nicht. Und deren Mission ist eigentlich so, AI-driven Mikroinfluencer zu erstellen. So kleinere Content-Creator, aber die haben alle individuelle Stories. Also so richtig Nischen-Communities, was ja auch ein Hype-Thema ist in der Creator-Community. Und ja, also was weiß ich, Vintage-Fashion, ne, klassische Literatur, Sustainability, also wirklich alle Bereiche. Und das Krasse daran ist, die öffnen quasi, machen das Open Source und lassen Menschen wie dich und mich diese Person createn. Es eignet sich natürlich für Leute, die keinen Bock haben, selber vor der Kamera zu stehen und halt wirklich sich in so Welten reinzudenken. Und ich glaube, da wird es schon spannend, weil dann könnte ich mir auch vorstellen, dass KonsumentInnen durchaus sagen, naja, der folge ich doch mal, weil das finde ich interessant. Die klärt zu relevanten Themen auf oder so. Und dann interessiert es mich eigentlich nicht, ob die künstlich erstellt ist oder nicht. Im Zweifel erkennst du es sowieso nicht. Gibt's auch diverse Studien darüber. Das ist ja auch ein Riesenthema. So, ist das jetzt echt oder nicht? Also das finde ich ist im Moment die interessanteste Firma, die das nochmal so ein bisschen anders denken. Die monetarisieren das so für dich sogar. Also wenn du jemanden createst, kriegst du Kohle dafür.
Ach krass.
Ja, also okay. Die wollen musst das ganze da Game hochmachen.
Muss man da sehr viel Zeit rein investieren? Hast du dich da nochmal mit auseinandergesetzt? Also zu was committet man sich da, wenn man sagt, ja, ich create jetzt?
Ich glaube, das ist halt das Krasse an den Tools. So einfache Sachen ist mittlerweile möglich. Thema Character Consistency war immer das Ding. Also, dass die Person wirklich genauso aussieht. Da ging es damals eigentlich nur, indem du Face-Swapping einsetzt. Also, du hast irgendeinen Körper von einer Person, die schon da ist und versuchst, das Gesicht deiner Person eben zu swappen. Mittlerweile kann Midjourney, ein Tool zur Bildgenerierung, wahrscheinlich Marktführer in dem Bereich, dieses Thema Charakterkonsistenz schon abbilden. Von daher finde ich das nicht so schwer. Aber Videogenerierung ist nochmal was anderes. Und generell natürlich, wenn du daraus eine Person machen möchtest, die spricht, die 3D sich bewegt, ne, dass du die auch mal zu einer TV-Show einladen kannst im digitalen Kontext oder so, dann ist das schon ein anderes Level.
Ja. Ja. Aber ich würde deine These trotzdem auch nochmal unterstützen oder unterstreichen. Das ist auch eine, die ich habe, oder eine Überzeugung, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis diese künstlich erschaffenen Wesen, nennen wir sie jetzt mal, nicht mehr zu unterscheiden sind von echten Menschen. Und solange gerade über digitale Kommunikation so eine konsistente Story, ein Charakter und auch eine menschliche Note, sag ich mal, irgendwie transportiert werden kann, wird es auch Menschen geben, die sich davon dann auch einnehmen lassen. Ne? Also ich finde, man merkt es ja heute schon, wie groß teilweise so ein Hype oder ein Following rund um fiktive Charaktere entstehen kann, die jetzt vielleicht eher in der Literatur oder in Filmen oder so stattfinden. Mhm. Das heißt, da ist ja auch im Grunde egal, ob das jetzt ein Buch- oder Filmcharakter ist, aber es gibt Leute, die hypen sich da total, steigern sich total rein in die Lebensstory dieser Menschen. Ne? Warum dann nicht auch in eine digital erschaffene Figur? Also das glaube ich.
Ja, so quasi Harry Potter als Influencer oder so, ne?
Ja, genau. Im Grunde das. Also ich finde, diese Harry Potter-Reihe ist schon ein sehr gutes Beispiel, weil es ja da so viele Leute gibt, die wirklich so persönlich getroffen sind. Ich war mal ganz tief in so einer Star-Wars-Bubble und Kylo Ren, der dann ich will nicht spoilern, aber dem dann etwas passiert im letzten Teil, was da in den Foren abging. Also da waren Menschen wirklich persönlich am Boden zerstört und getroffen und haben da irgendwie Selbsthilfe-Cycles gefühlt gegründet. Also das passiert heute schon, ne? So bei Geschichten, die einfach dann bei dir resonieren und dich bewegen auf einer Ebene. Und so haben ja Creator am Ende auch funktioniert. Ne? Du kennst sie nicht wirklich, aber du hast das Gefühl, dass du sie kennst und dass sie für dich eine elementare Rolle in deinem Leben und in deiner Persönlichkeit stehen oder spielen. Das finde ich immer wieder spannend an dieser Branche, dass es so in alle möglichen, auch menschlichen Richtungen irgendwie Anknüpfungspunkte gibt.
Ja, voll.
So, wollen wir jetzt nochmal auf einen Case blicken, den würde ich auch noch mal gerne mit dir spiegeln. Der ist mir aus diesem Jahr einfach in Erinnerung geblieben, weil es mir auch wieder so gezeigt hat, was möglich ist in Zukunft. Das ist die Mango-Kampagne, die auch relativ groß so in der Marketing-Bubble gespielt wurde, weil es anscheinend von denen die erste Fashion-Campaign war, die mit einem KI-generierten Model wirklich geshootet, in Anführungszeichen, wurde. Wie blickst du darauf? Ist das schon etwas, was eigentlich Normalität ist? Gerade wenn wir auf E-Com blicken, ich meine, irgendwo muss ja der Content für diese Shops und so weiter herkommen. Ist es jetzt wirklich das erste Mal gewesen, dass jemand auf die Idee kommt, das alles künstlich erschaffen zu lassen? Oder war es wirklich so einer der ersten beachteten Cases?
Ja, ich glaube, es ist einer, der am meisten Beachtung bekommen hat. Auch die öffentlich-rechtlichen haben darüber berichtet. Und deswegen ist es halt so abgegangen. Ich glaube, das ist alternativlos, ne? Also es passiert eigentlich täglich. Wenn man sich so Luxusbrands anguckt wie Prada, Gucci oder irgendwie sowas wie Van Cleef & Arpels oder so, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, dann siehst du teilweise in deren Instagram-Profilen schon diese Info, KI-Info, und die spielen halt auch schon damit. Also das ist Normalität, ne? Vielleicht nochmal zu diesem Mango-Beispiel, falls man es nicht kennt. Die haben es so gemacht, die haben eine ganze Kampagne für ihre neuen Produkte geshootet und haben es so gemacht, dass sie erst die Mode anhand einer Figur eben geshootet haben, ohne Person, aber, ne, also ich glaube, das sagt einigermaßen klar, was ich damit meine. Ja. Und haben dann ein KI-Model entworfen und haben dann das quasi, was sie geshootet haben, an das KI-Model projiziert, und es sah original so aus, dass es einfach angezogen war. Haben dazu dann natürlich noch ein paar Welten kreiert, wo die Mode stattfindet, was ja super easy umzusetzen ist in Midjourney, und zack, hast du eine Kampagne. Und das ist, glaube ich, super einfach umzusetzen. Also es ist echt ein lapidarer Use Case, wenn man so will. Was halt da ein bisschen kritisch war, sie haben es nicht gekennzeichnet. Und ich glaube, das ist eher das Problem. Genau, aber grundsätzlich ist das möglich. Ich habe später noch ein gutes Beispiel, wo ich sagen würde, das ist ein Top-Use-Case. Der geht nochmal in eine andere Richtung, weil du auch gerade das Thema E-Commerce angesprochen hast. Vielleicht sage ich es jetzt einmal kurz. Und zwar Flair AI, geschrieben F-L-A-I-R, ist... Wir sprechen hier gerade Anfang Oktober, es ist 15 Stunden her, dass sie es gelauncht haben. Ich fand es beeindruckend. Ist quasi ein Design-Tool für Produktshoots. Also was bisher noch nicht möglich war, ist eben diese Mode an Personen im skalierbaren Kontext zu bekommen. Weil sonst würde es ja jede Modemarke schon machen. Und auch für so Beauty-Produkte oder alles, was du in deinem eigenen Shop verkaufen kannst. Und die haben sich eben darauf spezialisiert, dass das möglich ist. Ich habe es vorhin einmal ganz kurz getestet und auch so auf X, also ehemals Twitter, so ein paar Videos gesehen und war so, oh shit. Also das ist krass. Und ich glaube, dass wenn man sich da irgendwie reinwagt, die sagen halt, sie sind so das für die Fashion-Industrie, das Midjourney so. Und also ich glaube, das könnte etwas sein, was in den nächsten 2-3 Monaten abgeht und dann Dinge für E-Commerce-Unternehmen ultra skalierbar macht.
Ja, crazy. Sehr gut. Auf Cases kommen wir auf jeden Fall jetzt. Ich würde jetzt vorher einmal kurz gerne die Tool-Liste aufmachen. Also du hast jetzt schon ein paar erwähnt, aber wenn ich jetzt loslegen will, in unterschiedlichsten Bereichen mich im Marketing bewege, was sind denn für dich so die Tools, die man auf jeden Fall mal auschecken sollte, wenn man sich mit KI in seiner Branche befassen will? Mhm.
Vorweg, ich glaube, dass dieses Tool-Wirrwarr auch super überfordernd ist und eigentlich nicht förderlich. Und für 80-90% der Fälle, die man so hat, reicht es schon, einen Chatbot zu nutzen wie ChatGPT, Claude von Anthropic, geschrieben C-L-A-U-D-E, Gemini von Google, Copilot Microsoft, Gronk von X, Perplexity, also da sind halt viele, und wenn man jetzt überlegt, es ist nur chatbasiert, ne? Und da gibt's die Liste geht noch länger, aber das sind so die, ich sag mal, die man schon am ehesten nutzen kann. Ich finde Claude aktuell am besten, also Claude 3.5 Sonnet würde ich mir mal angucken. Thema Bildgenerierung habe ich eben schon erwähnt, Midjourney auf jeden Fall. Was da jetzt gerade so in den Space noch reindrückt, ist Flux oder Flux, F-L-U-X geschrieben, ist auch ein deutsches Bildgenerierungstool, also auch eine spannende Entwicklung. Videogenerierung, aktuell mein Lieblingsthema. Würde ich sagen, da Runway Gen 3 sich anschauen. Pika Labs hat gerade auch vorgestern oder so, glaube ich, auch ein neues Tool rausgebracht. Dieses Werbevideo hat mich das war ultra krass, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, Pika 1.5. Kling ist noch ganz gut, Luma Labs, und ich bin mir ziemlich sicher, dass OpenAI in den nächsten 1-2 Monaten auch was auf den Markt bringt, das heißt Sora. Und dann vielleicht noch zwei Empfehlungen, die so das Leben im Büroalltag ein bisschen erleichtern können. Das eine ist so Slides erstellen, das heißt Gamma. Also wenn es jetzt darum geht, okay, ich brauche jetzt einfach mal Visualisierung, 3, 4 Slides von einem Thema, wird halt kurz gepromptet und dann wird dir ein Slide Deck erstellt in verschiedenen Designs. Und was spannend ist für Meetings, wenn man zum Beispiel ein Meeting verpasst, kann man TLDV, also TLDV, mitlaufen lassen und das Tool fasst dir das Meeting zusammen. Sprich, es ist super für Leute, die krank sind oder so, denen einfach eine Aufzeichnung zu schicken in Kurzform und niemand muss mehr No-Taker spielen. Das sind so, glaube, Go-To-Tools, die ich empfehlen würde und die Liste, the list goes on, ja.
Aber vielen, vielen Dank. Also ich glaube, da kann auch ich mir schon einige raussuchen und sehr viele der Hörenden auch. Da merkt man schon, was in Zukunft vielleicht einfach nicht mehr gemacht werden muss. Ne? Wie jetzt Note-Taker, das fand ich am Ende schon so einleuchtend. So why not? Das ist ja total gut für alle möglichen Kontexte. Perfekt. Cool. Dann blicken wir jetzt auf Marken oder auch Akteure, Player, die es schon gut gemacht haben. Du hast jetzt eben schon ein paar coole Cases genannt, aber was würdest du sagen, wer nutzt denn jetzt diese Tools oder auch andere, eben im Endeffekt die KI für sich schon mustergültig oder was sind Vorbilder?
Ja, es gibt für mich keine Marke, die ich droppen würde, wo ich sagen würde, oh, wenn man das so wie die macht und egal in welchem Space, einfach nachmachen und dann passt es, sondern die Anwendungsfälle von KI sind ultra speziell. Also ich finde ein Beispiel, was jetzt nicht so im Influencer-Marketing ist, aber was für mich das krasseste ist, ist von Klarna. Die haben einen Chatbot gebaut mit KI, der ungefähr 70-80% der Anfragen, die Menschen haben, einfach löst und konnten damit Personal in Höhe von, ich glaube, 300 Mitarbeitenden einsparen oder so. Weiß gar nicht, wie viel das monetär ausgedrückt ist. Also guckt euch mal die Klarna-Studie an. Ich glaube, das sind so Use Cases, die ultra krass sind. Jetzt für den Bereich Influencer-Marketing würde ich empfehlen, mir einmal, was relativ neu ist, The Door Brothers anzugucken, also D-O-R Brothers. Die haben 2 coole Sachen gemacht. Einmal haben sie eine digitale Fashion-Show gemacht für Hugo Boss, also mit KI-Models und du kannst dir halt ein Video dazu reinziehen mit der neuen Mode und es sieht schon ziemlich cool aus. Und das zweite ist, die haben ein Musikvideo gedreht mit einem Videogenerierungstool, also ich glaube sogar Runway oder so, für Snoop Dogg, also ein Snoop Dogg Musikvideo gedreht. Snoop Dogg ist da dann halt auch so ein fiktiver Avatar, aber ist so ganz amüsant. Weiß jetzt nicht, ob das so Use Cases sind, die super anwendungsfreundlich sind. Deswegen ein anderes Beispiel mal vielleicht dazu, was ich für Influencer-Marketing am relevantesten sehe. Und das ist tatsächlich das angesprochene Tool Flux oder Flux. Weil was man damit machen kann, ist, man kann das Modell trainieren lassen, indem man 10 bis 25 Bilder von sich hochlädt. Und das Modell kann dich klonen und in verschiedene Situationen befördern, also zum Beispiel auf ein Surfbrett auf Hawaii oder so, wäre ja ganz nice. Mhm. Und das ist schon krass, also es gibt da aktuell so auf LinkedIn hier und da so Posts so nach dem Motto, welches Bild ist AI generiert? Und dann muss man halt so raten. Ja. So, ne? Und das finde ich beeindruckend, wie schwer es ist, da zu unterscheiden. Und das macht es für Influencer und auch Managements natürlich super spannend, weil du sagen kannst, okay, ich brauche diese Influencerin, diese Creatorin nicht an irgendeinen Standort schicken für irgendein Bild, sondern ich kann sagen, generier mal ein Bild. Ich würde sagen, wir sind da bei 90-95% Readiness-Status, also man sieht teilweise so an der Stirnfalte oder die Hautstruktur, dass das schon AI-generiert ist, aber das Level ist mittlerweile schon stark und gerade in einem Umfeld Social Media, wo die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht nicht die höchste ist, kann man damit schon arbeiten.
Es ist crazy, oder? Wenn man sich das jetzt mal weiterdenkt, was da auch auf Influencer zukommt an Entscheidungsfragen, ne? Wenn du jetzt vielleicht in Zukunft dann mit Anfragen dich konfrontiert siehst von Marken, wärst du offen dafür, dass wir dich hier hochladen und einfach die Content-Kampagne sozusagen generieren lassen? Das wird auf jeden Fall noch zu spannenden auch rechtlichen Themen führen, glaube ich.
Ja, definitiv.
Dann wenden wir uns jetzt auch mal so dieser ethischen Frage zu. Ich glaube, du hast es an einer oder anderen Stelle auch schon anklingen lassen. Das ganze Thema Kennzeichnung wird für uns, glaube ich, noch richtig wichtig. Ne? Die Influencer-Bubble hat ja vor allem mit dem Thema Werbekennzeichnung so die letzten 10 Jahre, würde ich sagen, ihr Thema gehabt. Das auch, glaube ich, jetzt auf ein gutes Niveau geführt, dass man sagt, das ist jetzt in Deutschland zumindest geklärt. Wie sieht es denn dann mit der AI-Kennzeichnung aus?
Mhm. Grundsätzlich ist die Situation die, es gibt keine einheitlich geltenden globalen rechtlichen Standards. Also es gibt den EU-AI-Act, der jetzt in Kraft getreten ist, aber Ich glaube, die Fragen, die man sich stellen muss, ist etwas überhaupt real und wem kann ich vertrauen? Ne? Du hattest eben das Thema Kennzeichnungspflicht angesprochen. Ja, manche Firmen hauen da irgendwie AI-Info rein, aber manche auch nicht und es hat keine Konsequenzen. Also Transparenzgedanke muss man sich anschauen. Wie können wir irgendwie verhindern, dass Identitäten geklaut werden? Jeder kennt so diese Videos von Scholz oder Trump oder so, wo gewisse Sachen halt einfach gesagt werden. Ja. Urheberrechte an Inhalten und generell ja authentische Inhalte. Ich glaube, es sind alles Fragen, wo wir das Fass jetzt nicht aufmachen können und darüber könnte man wahrscheinlich ewig sprechen. Aber Fakt ist, es ist super wichtig, sich diese Fragen zu stellen und ich hoffe, dass das zeitnah auch gelöst wird, dass es da mehr Klarheit gibt.
Mhm. Aber schon mal wichtig zu sagen, aktuell gibt es eigentlich noch gar nicht diesen offiziellen gesetzlichen Rahmen, nach dem sich alle irgendwie orientieren können. Ne? Okay. Man merkt, du hast unfassbar viel Wissen, das natürlich dir auch im Laufe der Jahre angeeignet, ne? Auch super viele Details oder auch nochmal Nische in der Nische Themen. Was würdest du sagen, wo kann man sich denn auf dem Laufenden halten, wenn es um News aus der Branche geht? Wo beziehst du so eigentlich deine liebsten Updates?
Ja, erstmal vielen Dank. Ne? Also ich leide auch oft unter dem Imposter-Syndrom. Von daher freut mich, das zu hören. Und ich bin da total bereit, auch mein Wissen zu teilen, sofern ich das dann habe. Was habe ich gemacht? Also generell kann man sagen, X, ehemals Twitter, ist so die Plattform für KI-Updates. Ne? Und da ist es schon sinnvoll, der einen oder anderen Person zu folgen, wenn man wirklich sich für dieses Thema interessiert. Weil oft ist es so, dass Inhalte von X dann einfach auf LinkedIn gepostet werden, die man da schon 2 Wochen vorher gesehen hat. Also das vielleicht so als erste Info. Speziell für Influencer-Marketing gibt es kaum Creator oder irgendwie Newsletter oder so. Also es ist eine Nische, die unbesetzt ist. Finde ich total spannend, generell Marketing. Von daher, da werde ich versuchen, auch so ein bisschen reinzugehen, mich da so zu positionieren in Deutschland als, ich sag mal, Kurateur für KI-Inhalte und dann speziell für Marketing. Gibt es natürlich welche, aber das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ich kann gerne auch, wenn jemand Interesse daran hat, eine Newsletter-Liste und eine Ex-Liste und so weiter alles teilen. Bin ich total offen für die Nerds da draußen sozusagen. Aber die jetzt hier alle runterzubeten, ist, glaube ich, wenig sinnvoll. Eine Entwicklung, die ich auch sehe, ist, gerade im speziellen Bereich Influencer-Marketing hilft es, alle 1-2 Wochen doch mal Perplexity anzuschmeißen, also ein Large-Language-Model, anstatt zu googeln. Und dann findet das für dich die aktuellsten Artikel, weil ich habe mich vor 6 Monaten mal mit dem Thema beschäftigt, sehr intensiv, wollte auch eine virtuelle KI, virtuelle Influencer-Agentur gründen. Und da sind jetzt schon doch nochmal ein paar Veränderungen gewesen, wie ich in Vorbereitung auf den Podcast dann festgestellt habe. Also doofe Antwort, aber einfach mal ein Chatbot anschmeißen. Und vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Ich baue gerade die größte Plattform für praktisches KI-Wissen auf mit einem Gründer, der da schon aktiv ist. Das Ganze heißt AI Club. Und da wollen wir halt Leute eben fortbilden, unter anderem auch zum Thema Influencer-Marketing. Ist natürlich eine Empfehlung, ja.
Ja, perfekt. Wo können sich deine Menschen am besten mit dir in Verbindung setzen? Vielleicht den Punkt und dann kennen sie ja sogar schon direkt vielleicht diese perfekte Newsletter-Liste oder Who-to-Follow-Liste bei dir anfragen. Das ist doch ein schönes Follow-up schon mal für alle, die jetzt Bock haben, nochmal ganz tief einzusteigen in das Thema.
Ja, voll gerne. Also ich bin am einfachsten natürlich über eine Direktnachricht auf LinkedIn zu erreichen.
Unter Mike Martin, perfekt. Genau. Und das ganze Thema Workshops oder auch eben die Academy, die ihr da aufbaut. Was würdest du sagen, wärst du die Hauptzielgruppe, wenn ihr es so ein bisschen schon mal eingrenzen könnt?
Das ist ein Thema, was super schwierig war. Auch da habe ich mit KI-Tools versucht, uns was zu arbeiten und das irgendwie zu segmentieren. Ich glaube, generell ist es hochindividuell und es betrifft jeden in Deutschland, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Vor allem, weil es irgendwann auch rechtlich so sein wird, dass Firmen verpflichtet sind, zum Thema KI zu schulen. Tendenziell die Herausforderungen, Probleme, die jeder hat oder für den es spannend sein könnte, sind alle, die sich die Frage stellen, wie können wir denn jetzt KI für uns nutzen? Was sind Anwendungsfälle und welche Tools gibt es denn überhaupt? Das war ja auch heute deine Frage. Das ist eigentlich so die Hauptfrage, die ich in Workshops bekomme. Andere Fragen sind halt, was muss ich beim Datenschutz beachten? Das ist auch immer so ein Thema. Was kann ich denn jetzt in den Chatbot da reinschreiben und was nicht? Und wie messen wir irgendwie Kampagnen und so? Also ich glaube, Die Zielgruppe ist tendenziell Menschen, die im Bereich Marketing, nicht nur Marketing, also auf der Plattform alle Bereiche, aber für mich jetzt persönlich Marketing, interessiert sind und sich fortbilden wollen und weiterbilden wollen, am Puls der Zeit sein wollen und eben nicht, irgendwie auf der Straße gelassen werden.
Ja, ich glaube, wir merken alleine schon anhand der letzten 45 Minuten, wie weit dieses Thema ist und dass man sich auf jeden Fall Zeit nehmen muss, um das alles einmal gut zu durchblicken und auch zu merken, wo gibt es für meine Arbeit da Anknüpfungspunkte oder Felder, die einen Unterschied machen können. Dann so ein bisschen Blick in die Zukunft nochmal. Gibt es irgendwie Sachen, auf die wir uns jetzt in Zukunft schon mal gefasst machen müssen? Weil wir haben ja jetzt gerade eine Bestandsaufnahme gemacht, aber vielleicht zum Ende hin dann doch noch einmal kurz der Blick in die Glaskugel. Was kommt da jetzt noch als nächstes? Das auf uns zu.
Ja, ich lasse mich da gerne challengen. Immer schwierig, irgendwie Prognosen zu machen. Aber ich glaube, im Influencer-Marketing ist Fakt, dass wir immer mehr KI-generierte Inhalte sehen werden. Ist eine sehr basic Aussage, aber die steht für mich. Ich glaube, das Thema automatisierte Content Creation durch AI und eben diese Inhalte dann in hyperpersonalisierter Form, ne? Also wirklich Zielgruppen genau in der richtigen Tonalität zur richtigen Zeit. Ich glaube, das wird kommen, dass man einfach viel mehr Zeit für andere Dinge hat, zum Beispiel kreative eigene Gedanken und so. Das wird kommen. Ich glaube auch an KI-Influencer. In welcher Form wird man sehen, ob die authentisch sind oder nicht, wird man sehen. Aber das Thema wird irgendwie zumindest weiter getrieben werden, vielleicht auch mit einem negativen Touch, dass dann Leute total genervt sind und sagen, brauchen wir nicht so einen Quatsch, was soll denn das? Könnte sein. Und das Letzte, was ich glaube und hoffe, ist, dass es einfach strengere Regularien gibt, Kennzeichnungspflichten und Menschen auch die Angst genommen wird, dass sie einfach entscheiden können und sehen können, sind das jetzt KI-generierte Inhalte oder nicht und nicht irgendwie verarscht werden oder so. Das denke ich, wird auch kommen, ja.
Mike, ich danke dir für diesen sehr umfassenden Deep Dive und schön, dass du zu Gast warst im Podcast.
Ja, hat mich sehr gefreut. Danke, Alina. Ich hoffe, ich konnte der einen oder anderen Person auch ein bisschen helfen.
100%. Danke dir.
Gerne.
Das war der Influence-Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaut in die Shownotes für alle wichtigen Infos und gebt dem Podcast gerne eine Bewertung auf Spotify und bei Apple Podcasts. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Bye, bye.